Herzlichen Dank, Didi Kirsten-Tadlow. Apropos digitaler Leninismus, wir streamen live unter deutschlandfunk.de/formate17. Wir haben einen Hashtag, ganz modern, Formate17. Also wenn Sie mögen, twittern Sie drauf los. Wir werden natürlich über diese Veranstaltung heute Morgen auch in unseren Sendungen im Deutschlandfunk nach Kräften berichten. Unser Thema jetzt in unserer kleinen Runde hier ist politischer Journalismus in Krisenzeiten. Frau Tadlow hat uns vom politischen Journalismus in einer Diktatur berichtet. Wir sind hier in einer Demokratie, aber auch unser Journalismus fühlt sich geschüttelt und gerüttelt zurzeit. Das beides zu vergleichen, verbietet sich eigentlich. Wir tun es aber trotzdem. Mich würde wirklich interessieren, wie Sie Ihren Alltag dort gestaltet haben. Und wir können vielleicht auch ein bisschen vergleichen, wie das hier bei uns so funktioniert zurzeit. Ich will mal vielleicht ganz profan beginnen. Als Ulrich Wickert vor 11 Jahren das letzte Mal die Tagesthemen moderierte, verabschiedete er sich mit den Worten: Ich danke, dass Sie mir 15 Jahre lang vertraut haben. Das ist noch gar nicht so lange her, dass er das gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er das jetzt, wenn er noch im Amt wäre und jetzt heute seinen Abschied feiern würde, ob er das immer noch so sagen könnte oder ob er das immer noch so sagen würde. Seither ist viel passiert. Medienwissenschaftler sprechen von einer massiven Vertrauenskrise, einem Abbruch des Vertrauens zwischen Publikum und Journalismus. Was meinen Sie, Herr Rauer, würde Herr Wickert das immer noch so formulieren heute?
Naja, im Zweifel würde Herr Wickert sich ja zu denen zählen, von denen er vermutet, dass man ihnen noch vertrauen kann. Es ist ja nicht so, dass die ganze Branche in Verruf ist. Wir untersuchen, überprüfen das ja sehr genau, machen sehr viele Studien, wie die Bürger die Medien bewerten, durch alle Branchen, Sparten und so weiter hinaus. Und man muss immer noch sagen, im Vergleich auch zum europäischen Nachbarstaaten, nicht nur China, sondern auch zu Frankreich, Niederlande, Großbritannien, ist das Zutrauen und das Vertrauen gegenüber den Medien, gleich ob Print oder ob elektronisch, noch vergleichsweise hoch. Was sich verändert hat in den letzten 15 Jahren, ist, dass sich, also vermutlich, das kann man auch nachweisen, ist der Anteil derjenigen, die uns nicht mehr trauen, größer geworden. Das ist das eine. Das andere ist aber vor allen Dingen, dass diejenigen, die uns nicht mehr trauen, sind lauter geworden über alle möglichen Formen der Kommunikation bis hin zu einer Partei, die dies vertritt. Oder einer Bewegung wie Pegida, die das vertritt. Was mich aber nachdenklich macht, ist, dass diese Vertrauenskrise parallel gelaufen läuft und gelaufen ist zu einer Vertrauenskrise gegenüber den politischen Institutionen, den Parteien, den Großorganisationen. Und wenn man da genau nachschaut, muss man feststellen, da muss es einen Link geben zwischen den politischen Organisationen, Interessenverbänden und den Medien, in den Köpfen derjenigen, die das beurteilen, weil diese Bewegung so parallel gelaufen ist. Und wenn man sich anschaut, wie Pegida und ähnliche Veranstaltungen vor der Flüchtlingskrise, in Anführungsstrichen, vor der Flüchtlingsbewegung ja schon aktiv geworden sind. Und es gab immer einen Zweiklang gegen die Parteien, gegen die etablierte Politik und gegen die Medien. Da muss man erst mal drauf kommen, sage ich mal so. Bei den Protestbewegungen bis zu dieser Bewegung war es immer so, dass jede Protestbewegung versucht hat, die Medien auf ihre Seite zu ziehen. Ja, also Anti-AKW-Bewegung, die Entmilitarisierungsbewegung, die Umweltbewegung im weitesten Sinn, bis hin teilweise sogar der Anti-G8-Protest, teilweise hat versucht, die Medien, auch wenn es heftig wurde, immer so ein bisschen auf die Seite zu bringen. Das ist bei dieser Bewegung völlig anders. Die wollen weder mit Politik reden, noch wollen die mit den Medien reden. Insofern haben wir es mit einem neuen Phänomen von Vertrauensverlust zu tun. Das ist eine Geschichte, die wir, glaube ich, noch nicht im Einzelnen richtig ausinterpretiert haben. Wir können da nur bestimmte Vermutungen an.
Und den Journalisten wird ja unterstellt, schon immer, aber zurzeit mehr denn je, dass es da eine ganz direkte Verbindung, ein quasi Durchregieren von Berlin in alle Redaktionsstuben dieses Landes gibt. Sie haben uns eben geschildert, Frau Tadlow, wie man sich als Journalist in China fühlt. Müssen denn die chinesischen Kolleginnen und Kollegen nicht denken, sind denn die Leute in Deutschland und in der westlichen Welt nicht vollkommen durchgeknallt. Denn bei Ihnen ruft ja das Außenministerium tatsächlich an. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mich mal jemand aus dem Außenministerium angerufen hätte, wenn irgendein Bericht nicht stimmte. Und ich glaube, viele, die redaktionell verantwortlich sind, kamen diese direkten Kontakte niemals.
Desto wichtiger ist es, dass es hier gut läuft. So sehe ich das. Denn die Demokratie hier zu verstärken, ist wahnsinnig wichtig, dass man die Leute, die ganz ohne leben und ganz ohne und keine Rechte haben, dass man denen die Hoffnung gibt und auch die Kraft, an was zu glauben, zum Beispiel. Also ich komme, also im Moment kommt mir Europa so vor wie ein kleines Fleckchen der Erde, wo progressiv, immer noch progressiv gedacht wird und auch gute Laws in die Welt kommen, zum Beispiel. Also wenn man das anderswo sieht, wie das ist, dann sieht man das immer noch als sehr positiv irgendwie.
Aber wie kommt Ihnen denn dieser Vertrauensabriss vor, wenn Sie von China aus draufschauen auf die westlichen Demokratien, auf den Journalismus, der in diesen Systemen gemacht wird? Wie kommt Ihnen das vor als Journalistin, die lange in China gearbeitet hat?
Also ehrlich gesagt, die Leute, die das jetzt, es ist natürlich ein sehr kompliziertes Thema. Ich glaube, die Leute, die das jetzt angreifen, die Demokratie, also sprich die, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, dass ich Wutbürger sage, da kenne ich die Dynamik hier nicht gut genug, aber es kommt mir halt im Kopf. Die kenne ich sehr gut und die gibt's dort auch, sind in der Regierung drin, zum Beispiel. Also das ist so, wie es ist. Ne? Und Vertrauensverlust, also hier, ich glaube, einerseits bin ich persönlich der Meinung, dass wir im Westen nach 89, Fall der Berliner Mauer, da ist, und das fing schon früher an mit Reagan, mit Thatcher, dieser Rück nach rechts, die Mitte ist nach rechts gegangen, links ist auch in die Mitte gegangen sozusagen, das haben wir alles kaum gesehen, gemerkt, irgendwie, es ging ja auch langsam, aber wir sind jetzt irgendwie im Zustand, dass wir selber, also diese Finanzialisierung zum Beispiel von der Welt, dass die Leute, die sehr viel Geld haben, sprich die ganz, ganz große Firmen auch, nicht richtig Steuer zahlen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, diese letzte Paradise Papers und so, aber auch davor, dass von Spiegel mit VW und Luxemburg und sowas, also wie die Steuergelder da reingehen und so, und dann 0,5% auf genau diese Gelder bezahlt wird. Also der normale Bürger zahlt ja mehr als 30%, wenn nicht 40%, wenn alles eingerechnet ist. Warum sollten eigentlich nur die armen Leute Steuer zahlen?
Hm. Also von außen
das kann man denen einfach nicht sagen. Das kann man denen nicht zumuten. Ja? Und die sind nicht blöd, die wissen das auch.
Ja.
Ich nehme ja häufiger an so Diskussionen, Podiumsdiskussionen auch mit Vertretern dieser Pegida-Lage im weitesten Sinne, AfD, was auch immer, teil. Und den schlimmsten Ärger verursache ich immer mit dem Satz, dass ich sage, ich bin jetzt seit 30 Jahren politischer Journalist. Niemals waren die politischen Journalisten in Deutschland so frei wie heute. Ich kann mich sehr genau erinnern, wie oft der Oberbürgermeister bei der Lokalzeitung beim Lokalchef angerufen hat und sich beschwert hat und auch Konsequenzen angedroht hat. Ich kann mich auch erinnern, dass Kanzler und Minister in Schlussredaktion des Öffentlich-Rechtlichen angerufen haben und sich bitter beschwert haben über diesen Kommentar oder diese Moderation oder diesen Gesprächspartner. Die Politik hat vor 15 Jahren, den seligen Zeiten von Wickert und Friedrichs, ganz anders mitgespielt in privaten und öffentlich-rechtlichen Medien. Das ist in den letzten 15 Jahren spürbar zurückgegangen. Das hat viele Ursachen. Das hat die Ursache, dass es viele andere Medien gibt. Es hat die Ursache, dass es Generationenveränderungen gegeben hat. Es ist eine ganz andere Generation inzwischen auch in den Medien unterwegs. Es gibt auch eine andere Generation der Politiker, die einen anderen Umgang mit Medien auch haben. Da hat sich Spürbares verändert. Aber das öffentliche Bewusstsein geht genau andersrum. Mhm. Das öffentliche Bewusstsein, vor 15 Jahren hat man, wenn man mal erzählt hat, dass der Oberbürgermeister sich wieder beschwert hat, hat man das mit Achselzucken hingenommen, auch der Leser, und hat gesagt, naja, ihr werdet damit schon fertig werden. Heute findet der Anruf nicht statt, die Kanzlerin ruft nicht bei den Chefredakteuren an und sagt, wie sie sich das vorstellt, aber es wird immer unterstellt. Und zwar nicht nur von AfD und Pegida-Leuten unterstellt, sondern sie erleben das in allen gesellschaftlichen Gruppen, in denen ich in den Diskussionen bin, kommt dieser Satz immer, irgendwie habt ihr einen sehr engen Draht zueinander, und wenn die etwas, eine Botschaft senden wollen, Stichwort Willkommenskultur, dann geht die Maschine auch los und dann folgt ihr diese Sache auch. Es ist, tatsächlich ist es anders, die Entwicklung, aber in der Wahrnehmung müssen wir uns mit einem Phänomen beschäftigen, das wir so im eigentlichen Arbeitsalltag alle nicht wiederfinden, aber mit dem wir uns trotzdem auseinandersetzen müssen. Das macht das ja nicht einfacher.
Nun ist ja die Politik immer noch Mitglied in den Gremien. Das hat sich ja auch seit Nikolaus Brenda nicht wirklich grundsätzlich geändert. Ist das wirklich weise? A und B, wahrscheinlich ist die Frage an Sie an den Falschen gerichtet, Sie können als Intendant daran nichts ändern. Das ist eine politische Entscheidung. Aber ist es ratsam, dass unsere Gremien in Zukunft auch noch so zusammengesetzt sind, wie sie zusammengesetzt sind? Oder würde, selbst wenn die Politik da deutlich mehr rausginge, an der Kritik sich gar nichts ändern?
Also zunächst mal, und da zitiere ich jetzt auch Nikolaus Brenner, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe. Politischer Druck ist nichts, was uns politischen Journalisten fremd ist. Damit müssen wir umgehen. Das ist eine Sache unseres Jobs. Wir können keinen Job machen, der Politik gefällt. Und wenn man etwas macht, was denen nicht gefällt, dann sind sie ärgerlich auf uns und versuchen auch Druck auszuüben. Und damit müssen wir umgehen. Da müssen wir nicht drüber jammern, das gehört zum Geschäft. So, die Frage ist, ist die Politik so operativ und strategisch relevant für Dinge, die in dem Medienbereich passieren? Und da sage ich, bleibe ich nochmal dabei, es hat sich grundsätzlich verändert, zum Positiven, wie ich finde. Und der zweite Punkt ist, dass die, wie soll ich sagen, die, das Verfassungsgericht natürlich, wir haben ja morgen die Gelegenheit, den Präsidenten des Verfassungsgerichts auch zu hören, natürlich eine wahnsinnig positive Rolle in der ganzen Entwicklung unseres Mediensystems eingenommen hat. Nicht zuletzt durch auch ein Urteil, was die Neubesetzung der Gremien vorsieht. Und dort werden wir in den Gremien auch ganz andere Interessengruppen und ganz andere Bevölkerungsgruppen vertreten haben als bisher. Und das wird der Gremienarbeit und der Arbeit mit den Gremien auch sehr gut tun. Ich erkenne, aber ich habe ja mit Gremien nun auch zu tun in verschiedenen Funktionen, die ich bisher gemacht habe. Es ist allerdings auch nicht so, dass da jetzt Befehlsausgabe ist. So ist die Wirklichkeit nun auch nicht. Dort findet, das sind ja pluralistisch aufgestellte Gremien, da sind ja alle Lager auch vertreten und wir diskutieren da offen darüber und da gibt es auch keine so Befehlsausgabe oder ein Mainstream, der sich da durchsetzt. Das ist eine Auseinandersetzung, dass die Länder beteiligt sind, dass die Parteien beteiligt sind in den Gremien. Das ist ja völlig logisch. Die vertreten ja auch eine Menge Menschen. Aber die Diskussionen, die wir führen, die müssen, sagen wir mal, die müssen einen Rahmen einnehmen und eine Atmosphäre haben und einen Inhalt haben, der unserer Arbeit gerecht wird und unsere journalistische Freiheit natürlich sichert. Das ist völlig klar. Aber ich muss wirklich nochmal zu dem Punkt zurückkommen, da wird auch häufig mehr, sagen wir mal, hineingeheimnist, als im Alltag tatsächlich da zu sehen und zu hören ist.
Drängt sich Ihnen vielleicht auch der Eindruck auf, das konnte man nach der Bundestagswahl ganz schön verfolgen, in der Elefantenrunde hieß es dann, ja, wurde die Kritik laut, dass wir die AfD quasi herbeiberichtet haben. Andererseits müssen wir als Medienvertreter uns von der AfD ja häufig sagen lassen, dass wir sie ausgrenzen würden. Also was macht jetzt eigentlich Sinn, Frau Tettlow?
Also ich bin natürlich kann nicht so gut also über Deutschland kommentieren, ist schon klar, ich bin jetzt erst seit August wieder da, aber was ich, also zum Beispiel, gut, man soll da nicht, man darf sich nicht bloß darstellen, zum Beispiel dass diese Sache mit die AfD, als die dann in die Bundestag gezogen sind und dann hieß es, plötzlich wurden die Regeln geändert. Der Älteste war ja von der AfD und so. Und ich habe das, also ich erzähle das nur ganz spontan, wie ich da reagiert habe, als ich das gehört habe. Und ich war da geschockt, weil ich dachte, da kann man einfach nicht the rules of the game ändern, wenn es einem nicht passt. Das ist problematisch irgendwie. Das ist ganz persönliche Meinung jetzt natürlich. Es werden andere Meinungen sein. Aber ich meine jetzt nur, also don't open yourself to criticism. You know, don't make it easy for other people to criticize you. You know, also man muss schon gucken, dass dass man den nichts, also dass man da nicht zu viel aufgibt.
Apropos, Publikum kritisiert, wir haben einige Saalmikrofone, wenn Sie mögen und eine Frage auf der Zunge haben. Hier vorne meldet sich jemand. Fassen Sie sich möglichst kurz, damit auch andere noch die Gelegenheit bekommen.
Pavlicek ist mein Name. Unabhängig von aller politischen Bewertung haben wir es nicht mit einem technischen Problem zu tun. Das Internet. Mit dem Internet, um mal mit Habermas zu sprechen, erleben wir da nicht einen Strukturwandel der Öffentlichkeit. Und meine Frage ist, wie stellt sich der Journalismus darauf ein? Es gilt ja nicht mehr, dass nicht stattgefunden hat, was nicht in der Zeitung steht. Es gibt eine neue Öffentlichkeit. Und könnte das nicht die Ursache sein, dass viele Bürger skeptisch sind, was die Leitmedien angeht, weil sie sich nicht genügend mit der Meinungsbildung im Internet auseinandersetzen?
Wer möchte antworten?
Ja, Sie haben recht, was den Strukturwandel angeht. Allerdings kann man es noch nicht, sagen wir mal, an den Reichweiten festmachen. Ja, also die Menschen lesen weiter Zeitungen, schauen weiter Fernsehen, hören weiter Radio. Es ist jetzt nicht so, dass hier in Deutschland, in den USA ändern sich da einige Dinge, aber da bin ich jetzt nicht der Experte, aber da wird sehr viel über die Portale auch informiert, in Anführungsstrichen, die, also von Facebook und Co. Hier in Deutschland haben wir noch relativ altmodische Verhältnisse, aber das Internet bietet Interessengruppen natürlich die Chance, ihre Informationen, in Anführungsstrichen, ihre Botschaften, ohne diesen quälenden Umweg über die Journalisten an Menschen zu bringen. Und wenn ich den Journalisten nicht traue, das ist ja die Grundsatzentscheidung, traue ich denjenigen, die die Gatekeeper sind. Wenn ich denen traue, bin ich froh, dass die für mich bestimmte Dinge nach Relevanzgesichtspunkten und so weiter und so fort vorsortieren und mir präsentieren. Denn alles, was im Internet vertreten ist, kann jeder, kein Mensch von uns in irgendeiner Weise zu sich nehmen und noch in irgendeiner Weise verarbeiten. Insofern sind wir eigentlich ja so gestrickt, dass wir froh sind, wenn Menschen für uns das einsortieren, gewichten und so weiter und so fort. Wenn wir denen trauen, wenn wir denen nicht mehr trauen, dann suchen wir den Umweg und suchen andere Ordnungsmechanismen. Man muss natürlich bei der ganzen Betrachtung der Internetöffentlichkeit sehen, die Fälschungsgefahr ist dort viel größer, weil es nicht auf der offenen Bühne stattfindet, sondern in vielen fast nicht mehr zu überblickenden Subkulturen. Der eine hat daraus eine Information und setzt die über ein anderes Netzwerk, was damit gar nichts mehr zu tun hat, so weit in die Welt, dass es sich völlig verselbstständigt und überhaupt nicht mehr nachprüfbar ist, woher es kommt. Also das triviale Beispiel, kommt ein Student oder ein junger Mitarbeiter und hat was aus dem Internet gefunden und ausgedruckt. Und da sage ich als geschulter Historiker, ja, was ist denn das für eine Quelle? Wo kommt ihr her? Wo ist denn die Quellenkritik? Wer hat das denn irgendwie da mal hingesetzt? Weißt du, wer der Autor ist? Und so weiter und so fort. Also alles, was da zur Quellenprüfung eigentlich gehört, das findet ja in dieser Community gar nicht mehr statt. Deswegen ist es für mich schon ein Rätsel, aber es macht nachdenklich, dass es viele Menschen, zunehmend mehr Menschen gibt, die diesen Informationen in Anführungsstrichen oder Botschaften, die dort kursieren, mehr vertrauen als dem, was wir Journalisten produzieren. Und das muss uns nachdenklich machen. Wir müssen uns dem nicht geschlagen geben, aber es muss uns nachdenklich machen.
Gibt es auf Seiten der chinesischen Rezipienten, Leser, Zuschauer auch so diese Art von Orientierungslosigkeit durch das, was gerade geschildert wurde, Frau Tadlow?
Also es fällt mir einfach ganz kurz ein zu dem, was Sie gesagt haben, dass wir alle zu Journalisten werden. Genau, das ist die Frage, was ist die Quelle? Und das muss sich jetzt auch jeder einzelne Bürger und Bürgerin fragen. Was ist überhaupt, was ist das Wissen? Was ist zuverlässig? Ne? Das ist halt, ne, das könnte man vielleicht auch ganz positiv sein. Es ist im Moment nicht einfach, aber man verbreitet damit ganz viel Dummes und ganz viel Gutes. Okay. Ja, und die Leute müssen halt lernen und müssen auch die Möglichkeit haben, zu studieren, was das alles heißt, wenn jeder einzeln zu Journalist geworden ist, quasi, so eine Metapher. In China das mit der Ratlosigkeit, also es ist so wahnsinnig anders, die Landschaft dort, die Internetlandschaft. Und ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein wiederum, also wegen der Freiheit und so. Dass, wir jahrelang mit dem VPN zu kämpfen, geht da nicht, ist jetzt im Moment ein Treffen, müssen wir über Japan oder Singapur oder in Staaten jetzt einloggen und so. Und das alles, was nicht berichtet wird. China hat ja das größte Zensursystem aller Geschichte, also in der ganzen Weltgeschichte, aufgebaut. Und die funktioniert schon. Jetzt und wird immer strenger im Moment. Das wird vielleicht nicht immer so sein. Also das mit dem Internetzensur ist riesig. Und da arbeiten Zehntausende, Hunderttausende vielleicht dran. Es wird einfach wahnsinnig zensiert. Insofern ist es wirklich sehr, sehr anders. Ja, Ratlosigkeit. Im Moment soll man sich nur an der Partei so einordnen. So, die wissen sowieso alles. Die Internet ist da zum Verkaufen, zum Kaufen, zum Verkaufen. Ganz, ganz viele Bilder von Katzen und sowas, so in die Welt zu bringen. Also meine Katze ist so und ist die nicht süß. Und aber das Politische, was sich im Internet abspielt, das ist quasi so vorbei. Also im Moment, ne, mit diesem neuen Push. Ein Beispiel, der wie das kontrolliert wird. Es gibt doch diese religiöse Gruppe Falun Gong, die eigentlich keine so Gruppe ist. Das ist eine Meditationspraxis. Und die sind jetzt schon seit vielen Jahren, ich bin selber keine Practitioner, falls ihr es euch überlegt, ob ich das bin, bin ich nicht. Aber die werden seit Jahren verfolgt. Ganz, ganz arg. Und neue Regelungen, also ein neues Gesetz ist vor einigen Monaten, vielleicht ein Jahr rausgekommen. Wenn du was ins Internet stellst, was für Falun Gong ist, zum Beispiel, meditiert doch, das tut euch gut, ihr werdet da nicht krank, das ist ja die Ursache des Glaubens. Die haben Angst, krank zu werden. Und das hat mit dem Gesundheitssystem zusammen zu tun. Wenn du was reinstellst ins Internet, wenn es 100-mal oder 500-mal von jemandem weitergeleitet wird, dann kriegst du so und so viel Zeit im Gefängnis. Wenn es 1000-mal ist, dann kriegst du so viel Zeit. Aber das kann man doch gar nicht selber kontrollieren. Ich stelle was ins Internet, ich weiß nicht, wird das überhaupt nicht weiter getweetet oder so, oder auf Weixin, Weibo und so, oder wird das 1000-mal, keine Ahnung. Ich kann ja nichts da machen, ne? Aber du bist responsible, ne? Das ist schon deine Sache. Du kriegst 7 Jahre Gefängnis, okay, pass auf, ne? Also liebe doch gar nichts ins Internet stellen.
Also bei #Formate17 passiert Ihnen das nicht, das kann ich versprechen, bitte schön. Wenn Sie einmal mit dem Mikrofon hier vorne hinkommen. Die Dame hier hatte sich zuerst gemeldet. Ich habe hier vorne schon, vielleicht können wir das der Reihe nach machen. Ich habe das, da vorne habe ich nicht gesehen. Sie waren zuerst? Okay, bitte.
Ich würde ganz gerne so 3 Aspekte in Bezug auf diese verherrlichte Freiheit des Journalisten, die da vorhin angesprochen worden ist, in die Diskussion einwerfen, die mich also eigentlich schon ziemlich lange beschäftigt. Mir fällt auf, dass in der journalistischen Berichterstattung die Grenze zwischen sachlicher Berichterstattung, investivem Journalismus vielleicht auch als Aspekt da mitgedacht und letztlich Kommentar, Meinung, die mitvertreten wird, nicht mehr wirklich deutlich zu hören und zu lesen ist. Und empfinde, dass das zum Teil auch unterstrichen wird in der Art und Weise, wie beispielsweise im Radio, die Tonlage gewählt wird bei bestimmten Nachrichten. Mir fällt immer wieder auf, dass dem Inhalt angemessen entsprechend eine Stimmlage gewählt wird, was mich irritiert.
Wollen Sie schauen, dass wir darauf direkt eine Antwort finden?
Was die Sachlichkeit auch in Frage stellt.
Ja.
Und die andere, also der
nächste, Reihe nach,
ich gesagt, Gerät 3 Aspekte. Der dritte Aspekt ist die Auswahl. Ich frage mich, warum es nicht ein Primat der Innenpolitik in Nachrichten und in Nachrichtensendungen, Nachrichtenmagazinen eigentlich geben müsste. Mhm. Und da schlägt der Pegel also wirklich ganz woanders hin. Mhm. Und ich glaube, dass das auch sehr irritierend ist.
Ja, dann werfen Sie uns gerade noch Ihr drittes Stichwort zu, dann arbeiten wir das der Reihe nach ab. Das waren zwei oder drei Punkte jetzt. Ich habe zwei notiert. Einmal die Schwierigkeit, sachlich von Kommentar zu... Okay. Interessanterweise, das, was Sie sagen, habe ich gestern noch mit unserem Hörerservice telefoniert, um mir mal erzählen zu lassen, was da zurzeit so eingeht. Weil meine subjektive Meinung oder mein Eindruck war, das ist alles viel mehr geworden. Das stimmt gar nicht. Wir kriegen pro Jahr 160.000 Kontakte mit den Hörern, in welcher Weise auch immer. Da gehören Manuskriptanforderungen und sowas dazu. Aber, und das haben Sie ja vorhin auch angesprochen, die Tonlage hat sich massiv verändert. Einmal das. Und zum anderen sind es mehrere Punkte gewesen, die unser Hörerservice mir gesagt hat, die immer wieder eingefordert werden. Zum Beispiel auch, dass wir das Primat der Innenpolitik verletzen, dass wir das nicht mehr sehen, sondern dass wir vor allen Dingen über Trump, vor allen Dingen über Terror diese Themen berichten und wir gelobt werden für eine Sendung wie Montagmorgen zum Beispiel kontrovers, da ging es um die sozialen Systeme und dass wir diese Themen vollkommen in den letzten Monaten, vor allen Dingen seit der Bundestagswahl, zu sehr vernachlässigen. Herr Rauer.
Ja, also was ich nicht leisten kann und möchte, ist hier jetzt so den Preisrichter oder Schiedsrichter oder den Bewerter der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen zu machen. Das ist nicht meine Aufgabe, das möchte ich nicht machen. Ich habe vorhin in dem, was ich so als Einführung genannt habe, ja eine Gefahr benannt, die mir wirklich auch selbst, und das korrespondiert ein bisschen mit dem, was Sie auch sagen, nahegeht. Das hat es immer schon gegeben, aber mir fällt es schon auf, dass der Wunsch vieler Medienmenschen, Politik aktiv zu gestalten und nicht nur zu beobachten, dass der schon spürbar ist. Das ist nicht Kampagne und das ist nicht parteipolitisch bedingt, sondern es ist auch eine Reaktion auf eine innenpolitisch empfundene Situation, wo der ein oder andere vielleicht sagt, Mensch, jetzt muss mal was passieren, jetzt muss mal in die Richtung mal was geregelt werden. Das ist aber nicht unser Job, das war meine Botschaft vorhin. Das würde ich eben auch sehr vertreten. Also ich sage mal ein kleines Beispiel, was mich im Augenblick total nervt. Das wird ja hier auch ständig thematisiert. Wir haben vier Parteien, die gerade in Sondierungsgesprächen sind. Jeder, der diese Parteien in den letzten Jahren kontinuierlich beobachtet hat, weiß, das sind Parteien, die ihre Identität eine Zeit lang von der Abgrenzung vom anderen daraus genommen haben. Wer auf dem Grünen Parteitag war und etwas zur CSU gehört hat, gegen die CSU, der hat den größten Beifall bekommen. Und wenn man bei der CSU war, hat man, wenn man über die Grünen geschimpft hat, den meisten Beifall bekommen. Und zwar nicht nur Beifall, sondern da ging es richtig hoch her. Das waren völlig unterschiedliche Seiten und sind völlig unterschiedliche Seiten. Und diese vier Parteien in einer komplizierten Situation versuchen jetzt zu sondieren, zu schauen, wie man zueinander kommt. Und was geben wir, in Anführungsstrichen, wir Journalisten im Augenblick wieder? Die kommen nicht zur Porte, da sind ja keine Botschaften, wo ist denn die Substanz und so weiter. Und da muss ich sagen, mein Gott, die zwei, drei Wochen werden wir jetzt auch noch alle warten können. Das sind hochkomplexe Geschichten. Danach können wir beurteilen, ob es was wird oder nicht und ob das anständig geworden ist oder nicht und ob das zukunftssicher ist oder nicht. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber im Augenblick kommt so eine Unduldsamkeit mit dem politischen Apparat, quillt so aus allen Beiträgen, nicht aus allen, aus vielen Beiträgen und Zahlen. Und das nervt mich, sage ich ganz offen, und deswegen habe ich da eben das auch so ein bisschen stärker zugespitzt. Was die Außen- und die Inlandsgeschichte angeht, das ist immer ein Grat. Das ist immer ein schmaler Grat. Jetzt mal ehrlich, wenn wir jetzt mal mit normalen Menschen reden, die hier nicht in diesem Saal sind, sondern die ganz normal eine Zeitung lesen am Tag oder eine Nachrichtensendung sehen oder hören, wie auch immer, und die erfahren, dass Katalonien ein Teil Spanien abfallen will und der gewählte Landeschef, Länderchef dort, der Ministerpräsident, der Titel kenne ich jetzt gar nicht im Augenblick, der wird inhaftiert. So, das ist doch ein Thema. Und wenn Herr Trump nach Korea fährt und dort nach Nordkorea guckt und alle nach der ganzen Vorgeschichte das Gefühl haben, der lässt das, die nächste Provokation gegenüber diesem merkwürdigen Regime dort los, dass da alle die Luft anhalten und gucken, was passiert da eigentlich, ist auch klar. Es ist so, dass im Augenblick in Deutschland und im Ausland unterschiedliche Geschwindigkeiten herrschen. Und da draußen auch in Europa passieren Dinge, die wir alle noch nicht begriffen haben. Und wenn die Journalisten, die dann in den Nachrichtenredaktionen sind und auswählen müssen und sagen, da sind aber noch echte Rätsel, denen müssen wir nachgehen, dann tun die das nicht aus Bosheit und nicht aus Arroganz gegenüber den Nutzern und Zuhörern, sondern sie hoffen, dass sie dadurch auch ein bisschen Aufklärung und Licht in die ganze Sache bringen. Das ist manchmal vielleicht ein bisschen zu viel und könnte ein bisschen weniger sein und ein bisschen mehr innenpolitisch, aber ich finde, es ist ein achtbarer Job, den alle Kolleginnen und Kollegen da in den Nachrichtenredaktionen machen, jeden Tag das richtige Gleichgewicht zu finden.
Der erste Punkt, den Sie genannt haben, war ja, wenn ich das mal so formulieren darf, die Sortenreinheit. Wenn Sie auf den deutschen Journalismus blicken, sind wir nicht mehr so wirklich in der Lage, in unserer Berichterstattung zwischen einem sachlichen Bericht und einem Kommentar zu unterscheiden. Vermischt sich das?
Ja, das ist ein sehr interessantes Thema, glaube ich. Und zum Beispiel bei der New York Times ist da, wir haben es vorhin kurz besprochen, also auch so dieses Firewall zwischen Berichterstattung und Kommentar, aber ein totaler Firewall. Bist du schon mal auf der Opinion Pages, dann kommst du nie wieder in Berichterstattung rein. Und das ist, es ist immer noch so, obwohl auch bei der Times jetzt im Moment ist ein bisschen, man wird halt more opinionated, auch auf den News-Seiten. Das kommt auch vor. Oh, und das ist jetzt von unten, das kommt von unten, it's being driven from below, also von dem Internet und so, ne? Und diese Sache von der falschen Äquivalenz, es hat ja keinen Sinn, den zu fragen, denn der hat seine Meinung ist eine Lüge oder so, bla bla bla, also es kann nicht die Wahrheit entsprechen, insofern interessieren wir nicht für seine Meinung. Eben. Das ist, was die Leute sagen, dass die wollen. Gut, das ist dieser Druck von unten. Aber ich glaube, diese Firewall zwischen Berichterstattung und Kommentar ist auch wahnsinnig wichtig.
Wir haben schon ein bisschen überzogen, aber auf jeden Fall wollen wir noch eine Frage hören. Bitte.
Vielen Dank, Herr Raue. Also ich heiße Fatima Krumm und ich habe eine Frage zu dem Internet, was Sie vorhin gesagt haben, oder zu dem Internet, zu der Berichterstattung im Internet, beziehungsweise zu der Quellenlage. Und zwar sagten Sie, man kann das gar nicht nachprüfen, wo das herkommt. Ich finde gerade im politischen Journalismus, die ganzen Politiker oder viele haben Twitter-Accounts, Instagram-Accounts, alles. Also ich kann mich daran erinnern, letztens hat irgendeine Nachrichtenseite gepostet, es gibt so ein internes Paper, dass sich die Grünen und FDP schon auf was geeinigt haben. Und 5 Minuten später twittert Christian Lindner, das sind Fake News und das stimmt so und so nicht. Da weiß ich dann schon, wo es herkommt. Und teilweise werden ja Informationen, wenn man sich mal die Nachrichtenseiten anguckt, auch aus dem Internet genommen. Dann heißt es, Politiker XY hat auf Facebook das geschrieben. Und andererseits nochmal zu den Nachrichten, es ist auch so, dass diverse Polizeidirektionen ja eigene Facebook-Seiten oder Twitter-Accounts haben und von daher, wenn wir das als Zeitung nicht berichten, dann sagen die Leute natürlich, warum steht das dann da nicht drin?
Ja. Also zunächst mal plädiere ich sehr dafür, O-Töne, Einschätzungen und so weiter von der Faktenberichterstattung zu trennen. Und bei dem Ersteren haben Sie völlig recht. Das gibt einen ganz anderen Blick auf agierende Politiker, wen auch immer, weil die direkt über Twitter oder was auch immer ihre Meinung in die Welt bringen. Da kann ich sagen, da weiß ich, wo es herkommt. Ich vermute mal, dass ich weiß, wo es herkommt. Damit kann ich auch arbeiten. Schwieriger wird ja, wenn im Internet Dinge behauptet werden, mit Zahlen und allem drum und dran. Da kann Ihnen jede Polizeidienststelle interessante Dinge erzählen, was da jeden Tag im Internet an Behauptungen und Anzeigen und so weiter rüberkommt. Die rasen dann dahin, checken die ganze Sache und stellen fest, da ist überhaupt nichts dran gewesen. Das ist eine Faktenbehauptung, ist eine andere Geschichte. Und darauf bezog sich das, da ist die Quellenüberprüfung viel schwieriger. Da fängt ja unser journalistischer Beruf erst an. Der hört ja nicht auf, wenn der Politiker was gesagt hat, sondern der fängt ja eigentlich an, wenn wir Fakten versuchen zu überprüfen, zu recherchieren und so weiter. Und da ist das Internet sehr intransparent. Da können Dinge eben behauptet werden, die auf die schnelle und auch auf mittlere Sicht so schnell nicht verifiziert werden können. Darauf bezog sich nur meine Einschätzung.
Vielen Dank. Didi Kirsten-Tadlo und Stefan Raue. Danke. Ja.